Memleket.
Payal Parekh, Sie sind strategische Beraterin für internationale Organisationen, haben einen Hintergrund als Ozeanografin mit einer Ausbildung am Massachusetts Institute of Technology. Sie haben lange Zeit in leitender Funktion in der Klimabewegung gearbeitet, waren unter anderem Managerin bei 350.org, sind heute im Vorstand bei der Kampagnenorganisation Campax und Mitglied bei Wir alle sind Bern. Wenn ich Sie frage, wenn Sie durch Bern spazieren, Payal, wo gibt es Orte, wo Sie sich stören, wo Sie sagen würden, das ist ein Ort, wo ich mich ein Stück weit in meiner Existenz beunsichert oder auch gestört fühle?
Ich muss ehrlich sagen, dass als ich in die Schweiz gekommen bin, das hat mich nicht so interessiert, Denkmäler. Es interessiert mich auch nicht wahnsinnig. Wenn man teilweise in einer Stadt wie Bombay aufgewachsen ist und man hier kommt, findet man, das ist gar keine Stadt, es ist ein großes Dorf. Und würde ich noch dazu sagen, auf der anderen Seite, was gefällt, ist, dass sie ist sauber, es hat viele schöne grüne Orte. Aber als ein guter Freund, der Architekt ist, von Indien kam und wir liefen durch die Stadt, als ich ziemlich neu war in Bern, und wir standen genau da, er hat das gesehen, das Symbol von Zumoren. Ich habe gar nicht gewusst, wie es geheißen hat damals, und später habe ich auch nicht gewusst, dass das eigentlich, was das bedeutet, dass ich immer auf Schweizerdeutsch oder Berndeutsch gehört, wie Mora. Habe ich gar nicht gewusst, oder woher es kommt. Und ich habe einfach gedacht, Weiber, was ist das? Ist das ein Witz? Ist das ein Zeichentrickfilm? Wieso ist etwas dort da?
Struppig gewissermaßen an der Hausfassade, ja.
Genau.
Ja.
Und von dem her, das ist, was mich später in 2014 als Räte, das dann thematisiert hat. Dann habe ich gedacht, okay, bin ich nicht die Einzige,
die sich daran gestört hat.
Ja. Ja.
Danke. Mardoshe Kambegele, Sie sind gelernter Kaufmann. Sie haben eine Maturität in Sozialarbeit, arbeiten bei den Berner Sozialdiensten. Sie sind im Kanton Bern auf dem Land aufgewachsen. Sprechen das schönste Berndeutsch, das ich kenne. Und Sie sind Mitglied beim Berner Rassismus-Stammtisch. Jetzt auch an Sie dieselbe Frage. Ähnliche Erlebnisse jetzt wie Payal?
Ich denke, es war sehr ähnlich, weil man läuft durch die Stadt und sind die Läden und die Schaufenster und alles Mögliche und es ist schön. Und irgendwann sieht man etwas, das einem irgendwie anstößig ist oder irgendwie stört. Und ab da sieht man irgendwie alles. Mhm. Also ist zum Beispiel etwas, was ich gerade gelesen habe, sind die Geranien, die Stadt Bern als Wahrzeichen hat. Was man nicht erzählt, ist, dass sie über Südafrika, über Holland in die Schweiz kommen und in Bern sozusagen überall aufgehängt werden. Und man sieht irgendwie mehr Strukturen. Ich denke, die Strukturen stören mich persönlich vor allem. Dass zum Beispiel eben es Geranien gibt, aus Südafrika, die sind cool. Und dann gibt es andere Pflanzen, Neophyten, die sind uncool und die müssen ausgerissen werden. Also das ist irgendwie so das, was mich stört.
Also diese Art von Differenzierung, auch von unterschiedlichem Umgang mit Objekten. Ich glaube, wir werden darauf ganz sicher noch zu sprechen kommen. André Hollenstein, Sie sind Professor für ältere Schweizer Geschichte und vergleichende Regionalgeschichte an der Universität Bern. Sie haben die Diskussionen hier in der Stadt auch als Historiker mitverfolgt. Wenn Sie so einen kurzen ersten Blick auf diese Diskussionen werfen, haben diese Diskussionen auch für Sie die Sinne im Umgang mit der Stadt geschärft?
Nicht unbedingt die Sinne, denn ich bilde mir ein, dass ich schon lange als Historiker mit offenen Sinnen durch diese Stadt gehe und sie historisch lese. Aber den Geist hat es ein bisschen geschärft und zwar etwas irritiert. Mhm. Ich habe in meinen Vorlesungen jeweils erzählt, das Denkmalzeitalter sei vorbei. Es gibt ja eine Hochzeit der Denkmäler, 19. frühes 20. Jahrhundert, und eigentlich seit Jahrzehnten errichten wir keine Denkmäler mehr, und auf einmal sind sie wieder ein Riesenthema. Mhm. Und das hat etwas Irritierendes.
Und wir kommen sicher darauf zu sprechen, warum sie jetzt plötzlich ein Thema geworden sind. Jovita dos Santos Pinto, Sie sind Kulturwissenschaftlerin. Sie arbeiten am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern, sind an einem Dissertationsprojekt zur Repräsentation schwarzer Frauen in der Schweiz, und Sie sind auch Mitglied von BLASH, das ist das Netzwerk schwarzer Frauen in der Deutschschweiz. An Sie auch die Frage, wo haben Sie sich denn das letzte Mal wieder mal so richtig aufgeregt, als Sie durch die Stadt gegangen sind?
Das letzte Mal?
Gerade vor einer Viertelstunde, oder?
Ja, wieso nicht? Also das letzte Mal, dass mir ein koloniales Bild aufgefallen ist, ist, als ich heute eine Banane gekauft habe und es immer noch dieses schöne Bild gibt, das das Logo ziert mit einer Person, die Bananen trägt, die dann zu verkaufen sind. Aber das ist nicht unbedingt ein Denkmal, aber es ist ein koloniales Bild, das mir heute begegnet ist.
Und wie haben Sie darauf reagiert?
Ja, ich kaufe diese Bananen eh nicht. Ich habe diese Banane auch nicht gekauft, sondern habe dann eine Pflaume genommen.
Ich frage deshalb, weil ich heute in der Kantine der größten Schweizer Kunsthochschule tatsächlich diese Schokoküsse gesehen habe mit der Aufschrift, die es eigentlich nach politisch korrekten Maßgaben eigentlich nicht mehr geben sollte, und ich buchstäblich nicht gewusst habe, wie ich jetzt hier reagieren soll. Aber ich habe morgen noch mal eine Chance, um da zu reagieren. Bleiben wir bei Ihnen, Jovita dos Santos Pinto, wenn wir jetzt diese Situation uns noch mal anschauen. Ich begegne einem kolonialen Bild. Wann wird denn dieses koloniale Bild eigentlich zu einem Denkmal? Oder wie würden Sie diesen Begriff des Denkmals beschreiben? Ist ein Denkmal ein Objekt, das in der Stadt steht? Oder kann es auch etwas sein, das einem tatsächlich zu denken gibt?
Also ich gehe mal davon aus, dass mit den verschiedenen Diskussionen, die immer wieder auftauchen, 2014 wurde genannt, die letzten Debatten waren dieses Jahr, diese Denkmäler uns tatsächlich zu denken geben sollten. Ich bin einig mit Ihnen, es gab ein bestimmtes Zeitalter der Denkmäler, nämlich das 19. Jahrhundert, nicht irgendein Moment, wo diese Denkmäler an Bedeutung gewonnen haben. Aber diese Denkmäler sind ja auch errichtet, nicht nur um sich an gewisse Dinge zu erinnern, sondern auch um bestimmte Figuren oder Momente aus der Geschichte zu ehren. Und das ist eigentlich eine große Funktion dieser Denkmäler. Die haben ihre, die sollten auch, also die sind ja oft sehr stattlich, aus Stein, für eine lange Zeit gebaut, und sollen diese Zeit und diesen öffentlichen Raum ja auch mitprägen. In diesem Sinne, ja, ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir uns überlegen, wie wir mit diesen Denkmälern und was Denkmälern im 21. Jahrhundert erfüllen sollen können.
War das schön. Ja, ich schließe mich dem an. Also die Denkmäler sollen etwas zu denken geben. Ob das heute noch erfüllt ist, Stand 2020, ist, also finde ich nicht persönlich, weil es ja immer mit einer Würdigung von einer Person daherging, und meistens hat die Person die Würdigung auch selbst finanziert oder teilfinanziert. Von dem her ist es immer ein bisschen schwierig. Also ich finde, man sollte den Denkmäler vielleicht ein Update verpassen, egal in welcher Form. Und ja, es gibt dann die Argumente, ja, da geht die Geschichte verloren, aber für das haben wir kompetente Historikerinnen und Historiker, die die Geschichte ja erzählen sollen und unterrichten sollen.
Also, wir einigen uns darauf, über Denkmäler, die wir heute sprechen, das sind Objekte im öffentlichen Raum, also nicht irgendwo in einem Laden, sondern in einem privaten Raum, die eine bestimmte Wirkungsmacht auf diesen öffentlichen Raum ausüben und eine Repräsentation geben von einer bestimmten Machtposition, sagen wir jetzt mal. Als Sie jetzt vor diesem Mohrendenkmal gestanden sind, können Sie das noch mal bisschen genauer schildern, was das für eine Wirkung hatte?
Ja, gerne. Ich habe einfach gedacht, eben normalerweise denkt man, dass Denkmäler sind dort, Leute zu verehren. Und das stellt auch in Frage, wie Sie gesagt haben, sollen diese Leute heutzutage mit unseren moralischen Standards von heute verehrt werden überhaupt. Aber mit dem, wenn ich das gesehen habe, das war keine Verehrung, das war, sondern war so eine rassistische Darstellung, also fast so wie der dumme Schwarze, er ist minderwertig, ich denke, die Lippen so groß und für mich, das war sehr verletzend, als jemand aus dem globalen Süden, obwohl in meinem Land auch, weiß ich, Leute wie ich, die aus der Oberschicht sind, wir sind auch, wir haben unsere Probleme, nicht zu sagen, dass wir nicht schuldig sind, aber das war sehr verletzend und zu denken in einem Land, ich war ganz neu, vielleicht 3 Monate war ich in der Schweiz, und zu denken, das soll das Land, das neutral ist, Rote Kreuz, alle helfen. Und dann mitten in der Altstadt eine schwarze Person, es ist, als ob sie lustig über ihn machen.
Es gibt nur, um das klarzustellen, wir reden ja über 2 unterschiedliche Repräsentationen. Es gibt die eine, die Mohrendarstellung, das ist dieser Mann als Krieger, der ja frei steht, das ist die eine Figur, und die andere ist gewissermaßen dieses Wappen, das ja im 19. Jahrhundert dann hinzugefügt wird.
Und ich rede von Wappen.
Genau, Sie reden von Wappen. Andi Holdenstein.
Ich habe einfach den Eindruck, dass es sich hier um ein großes kulturelles Missverständnis handelt. Mhm. Aus der ganz einfachen Überlegung, dass diese beiden Darstellungen, über die wir jetzt diskutieren, die sind ja am Haus der Zunft zum Mohren angebracht. Mhm. Das sind keine Denkmäler zur Verehrung des Rassismus, sondern der Mohr ist das Symbol dieser Zunft. Mhm. Und ich mache mir den ganz einfachen Gedanken, dass eine Zunft, die den Mohren zum Symbol ihres Wappens macht, ja sich nicht über die Mohren lustig machen will, und sie wählt auch nicht ein Symbol, das, von dem sie annehmen muss, dass die Betrachter es als etwas Negatives und Pejoratives auffassen. Mhm. Sondern Wappen sind in der abendländischen europäischen Tradition Symbole, auf die sie für sich auswählen, stolz sein wollen und nicht sich lächerlich machen wollen damit. Insofern denke ich, dass wir hier die Selbstwahrnehmung der Zunft zu Mohren und was sie sagen will, deutlich unterscheiden müssen von der Wirkung, die das auf andere haben kann. Und das sind 2 Ebenen, die miteinander in einem Spannungsverhältnis nun stehen. Und die Frage ist nun, wie wir mit diesem Spannungsverhältnis umgehen.
Genau, ich glaube, einfach damit das nochmal klar ist, die Zunft zu Mohren, 1383 gegründet, die Zunft der Schneider und Tuchscherer, also eine Zunft, die auch eine sehr alte Tradition und natürlich eine weit vorkoloniale Tradition hat. Ja. Mardo und nachher Bayern.
Ja, eben so ein bisschen die Deutungshoheit ist mir ein bisschen gerade sauer aufgestoßen, weil eben einerseits wer hat das genehmigt, dass man jetzt sich dem Klischee bedient und das auf sein Wappen packt. Andererseits ist halt auch die Frage der Darstellung. Also man sieht nur einen Kopf von einer schwarzen Person jetzt beim Wappen. Und ich habe da meinen Kollegen gefragt, Google, und bin dann recherchieren gegangen. Und also die Geschichte von Mauritius und so ist wahrscheinlich vielen bekannt. Ich weiß nicht, ob ich da vorgreife oder später lieber.
Nein, es geht ja alles um diesen Begriff des Mohren, oder? Der ja durchaus kontrovers diskutiert wird. Also heiliger Mauritius,
genau. Kleiner Einschub. Ja. Also eben, es gab ja die Expansion des Islams im 3. Jahrhundert. Die stießen vor bis zur Iberischen Halbinsel, von dort aus weiter. Der heilige Mauritius, auf den sich viele abstützen bei solchen Diskussionen, war ein Nordafrikaner, also die muslimische Gemeinschaft stellt ihn als Ägypter dar, schlicht gekleidet, eher edel, formell, und er führte die christliche Legion an in den Zug in Europa. Jetzt betreffend Geschichte ist es jetzt irgendwie mega spannend, weil der heilige Mauritius wird eben verehrt, weil er sich weigerte, mit der Legion aus Christen im Wallis andere Christen zu töten. Trotzdem
befürchtet. Heutigen Saint-Maurice.
Genau, am heutigen Saint-Maurice in Wallis. Daraufhin erhielt er den Befehl, jeder Zehnte zu dezimieren von seiner eigenen Legion. Er weigerte sich erneut und schlussendlich wurde er in Solothurn geköpft.
Schaut also, den Märtyrertod in dem Sinne.
Genau. Also er setzt sich für etwas Gutes ein und starb durch den Märtyrertod, romantisch gesagt. Also er wurde geköpft und ich finde es lustig, jetzt ist eben der Kopf des heiligen Mauritius das Wappen von einer Community in Bern. Also ich sehe da nicht,
wo man was. Man muss aber noch ergänzen, dass dieser Moor natürlich von diesem Moment an als Heiliger von, ich sage es jetzt mal pauschal, von Königshäusern verehrt wurde. Verschiedene Königshäuser haben sich diesen heiligen Mauritius, heiligen Maurice auch zu eigen gemacht. Und eine ganze Anzahl von Gemeinden und Städten in ganz Europa haben diesen Moor dann auch in ihr Wappen aufgenommen. Also das muss vielleicht ergänzend noch gesagt werden.
Genau, aber eben der Teil, der ich gesagt habe, wird meistens nicht gesagt, dass er geköpft wurde. Und eben wenn man ein Logo sieht mit einem Kopf von einem Schwarzen, der eigentlich Ägypter war, also eher hellhäutiger, dann macht das für mich nicht so Sinn, das so zu verehren.
Ganz kurz, Payal und nachher André Hollenstein.
Also ziemlich kurz, drei Sachen. Erstens ist es so, ich habe auch Wikipedia nachgeschaut und Google, oder? Und es ist 2020, es ist schon gut, was die Absicht ist, aber die Wirkung ist anders. Und wenn ich weiß, dass ich bin nicht schwarz und es mich stört und dann ich kenne schwarze Leute und es stört ihnen, dann ist es Zeit, etwas zu ändern. In Indien hatten wir auch mal ein Denkmal zu Frauen, die sich dann brennen lassen, wenn der Mann stirbt. Es tut mir leid, auch wenn der Absicht war, oh ja, so eine gnädige Frau, das ist mir scheißegal und es gibt nicht mehr. Und von dem her, wir reden auch hier nicht davon, dass es soll nicht geben, aber es ist die Darstellung. Und ich finde, es ist extrem wichtig, die Leute, die dann so dargestellt werden, und wenn sie sich unwohl fühlen, es ist egal, was Absicht war.
Wir differenzieren aber nach wie vor zwischen den beiden Darstellungen, oder? Heilige Mauritius mit seiner Lanze und der Repräsentation des Mohren in der Ikonografie des 19. Jahrhunderts.
Ich wollte nur ganz kurz ergänzen, die Thebäische Legion ist das richtige Stichwort. Der heilige Mauritius ist nicht der Einzige, der den Märtyrertod stirbt, sondern es gibt Ursus, es gibt Victor, es gibt Felix, es gibt Regula. Das heißt, es ist kein rassistischer Märtyrertod. Da wird nicht einer geköpft, weil er farbig ist, sondern er wird geköpft, weil er seinen christlichen Glauben nicht verraten will, ne? Ja. Sondern treu zu seinem christlichen Glauben halten will, so wie das Ursus und Victor in Solothurn machen und Felix und Regula, die keine Farbigen sind, sondern weiß in der Ikonografie. Und insofern denke ich, ist hier im Zentrum beim heiligen Mauritius nicht seine Hautfarbe, sondern seine religiöse Überzeugung. Und die teilt er mit anderen und er teilt mit den anderen dasselbe Schicksal.
Okay, wieso hat man da nicht den Regula, hat die letzte, oder Regu, wieso ist die nicht abgebildet? Also einfach aus der Frage heraus, weil wir eine etwa 6 bis 8 Meter große Statue von Alex von Bubenberg haben am Heschengraben und dieses Wappen. Also die Relationen sind mir da irgendwie, aber das ist eine Frage, die ist offen.
Gut, aber interessant, ich glaube, wir kommen gleich darauf, wer wird eigentlich repräsentiert und was hat das für eine Wirkung? Ja.
Also ich möchte mich da nicht so weit hinaus wagen in die Deutung der Geschichte aus dem 12. und 13. Jahrhundert, aber was ja doch auch feststellbar ist, ist, dass auch in der Ikonografie solche Bilder sich verändert haben und dass es ja interessant ist, welche Ikonografie wir zurzeit haben an diesem Gebäude und was vielleicht eben auch ein Missverständnis ist, das eben auch immer wieder kursiert in öffentlichen Debatten, ist die Vorstellung, dass es, wenn es um Rassismus als etwas, was strukturell greifend ist, darum geht, wer welche Intention hat. Das ist eben nicht das, was treibend ist, wenn wir uns damit beschäftigen im öffentlichen Raum, was eine rassistische oder diskriminierende oder beleidigende oder verletzende Wirkung ist, sondern wir gehen eben von der Wirkung aus. Ja? Und die Wirkung ist in diesem Moment so, dass die Art und dass der Moment, in dem die Zunft diese Bilder bekommen hat, die sie jetzt hat und die sich eben so verfestigt haben, das war ja auch ein historischer Moment, ja. Also diese Bilder haben sich immer wieder verändert, wie man diese verschiedenen nicht weißen Figuren, ob es sie gegeben hat oder nicht, in welcher Form es sie gegeben hat oder nicht, wie sie zu diesen stereotypisierten Figuren geworden sind, wo man eben Haut nimmt, Haarform nimmt, Augenform nimmt, Mundform nimmt, das sind Merkmale, die innerhalb von Rassentheorien und Rassenthesen erst zu diesen bedeutsamen Merkmalen, um Körper zu beschreiben und kategorisieren und klassifizieren zu können, überhaupt erst wirksam geworden sind. Und das ist nicht eine Geschichte aus dem Mittelalter, sondern es ist genau die Geschichte, wo die Moderne anfängt, wo man eben auch sieht, wenn man Abhandlungen von Valentin Gröbner anschaut, die Erfindung der Hautfarbe, in welchem Moment werden bestimmte Körper zu bestimmten geografischen Regionen innerhalb dieses Planeten zugewiesen und aufgrund von welchen Merkmalen. Und das ist der Moment, also der Moment, wo irgendwie die Art und Weise, wie nicht weiße Menschen oder wie Menschen von außerhalb von Europa nach Europa gelangen oder auch auf andere Kontinente gelangen, sehr viel damit zu tun haben mit einer europäischen Expansion. Ja? Also deshalb das 16. Jahrhundert, der Beginn der ersten europäischen Expansion, ist ein zentraler Moment, wo auch diese Hautfarbe etwas Wesentliches wird und wo ein Moment der Unterwerfung beginnt, der bis heute immer wieder aufgegriffen wird und wieder wirksam gemacht wird. Und deshalb ist eben dieses Denkmal nicht wichtig als ein einziges Denkmal, sondern es ist eben wichtig, das zusammenzusehen mit der Reaktualisierung genau dieser immer wiederkehrenden Stereotype, die wir auch nicht nur auf das 18. oder 19. Jahrhundert zurückführen können, sondern die eben auf Produkten wieder abgebildet werden, wo wir angewiesen sind, darauf unsere Lebensmittel zu kaufen, wo bestimmte Merkmale immer wieder ins Zentrum gesetzt werden, körperliche Merkmale, um eben zu zeigen, dass diese Menschen eigentlich nicht hierher gehören, sondern irgendwo anders. Und das ist, um diese Wirkung geht es, ja, und nicht um die Intention der Zunft. Das hat seit 2014, da haben sie das ja auch extra nochmals formuliert in der Art und Weise, wie sie diese Petition gemacht haben, dass es ja nicht darum geht, wer welche Intention hat. Und dasselbe ist auch, weil dieses Wort, das ist mir noch wichtig, weil dieses Wort ja jetzt auch immer wieder gefallen ist, dass man eben genau sich diese Überlegungen auch macht mit dem M-Wort. Ja, es gibt die Zunft, die ist danach benannt, sie entscheidet sich immer wieder, sie hat so benannt, ihren Namen beizubehalten, aber dieser Begriff hat auch eine Geschichte und diese Geschichte ist nicht bearbeitet worden in der deutschen Sprache. Die deutsche Sprache ist eine inhärent rassistische Sprache, wo jegliche Wörter, die wir in unserem Alltag verwenden, auch Teil von einem rassistischen Diskurs geworden sind, der nicht irgendwo erfunden wurde, sondern in Europa. Also das sind alles Überlegungen, das schwingt alles damit. Und es geht nicht darum zu diskutieren, welche Teber was gemacht haben im 12. Jahrhundert, sondern es geht darum, wie diese Bilder heute immer wieder reproduziert, aufgegriffen, zirkulieren und wie wenig Alternativen, dass es offensichtlich gibt in diesen öffentlichen Darstellungen. So. Sorry.
Ich wollte gerade darauf hinweisen, dass dieses jetzt M-Wort natürlich etymologisch eine ganz andere Geschichte hat als eben ein verehrungswürdiges, eine verehrungswürdige Figur. Oder? Also die sprachliche Herleitung kommt vom Maurus, dunkel, zum Teil schmutzig, griechische Wurzeln, die auch in eine ähnliche Richtung gehen und hat natürlich auch eine lange Geschichte in der deutschen Sprache. Jetzt, wie gehen wir mit dieser Situation um? Was sagt der Historiker?
Ich wollte nur ein bisschen Einspruch erheben. Mir ist das zu einseitig. Mhm. Ich glaube nicht, dass man einfach sich darauf versteifen darf und sagen, die Wirkung ist das alles Entscheidende, sondern diese Figuren haben ihre Geschichte und sie haben ihre Aussageabsicht. Das ist für mich ein Teil des Objekts. Und ich denke, dass die beiden zueinander in Diskussion und in eine Debatte treten müssen und dass man nicht das eine zulässt und das andere ausblendet. Die Tradition des Mohren in diesem, jetzt nicht nur eben bei der Zunft zum Mohren, sondern in zahlreichen anderen Kontexten. Sie haben es jetzt kurz erwähnt, es gibt eine Patrizierfamilie in Nürnberg, die heißt Tucher und die hat den Mohr in ihrem Wappen, weil sie eben einmal Geld verdient hat mit einem Tuchgewerbe. Okay. Da ist eine Aussageabsicht dahinter und das hat eine lange, lange Geschichte. Da sind vor der rassistischen Wahrnehmung sind noch ganz andere Bedeutungen in diesen Objekten abgelagert und eingelagert und zugeschrieben. Und ich denke, ein historischer, ein wissenschaftlicher Umgang damit nimmt diese auch zur Kenntnis und trägt ihnen auch Rechnung und gibt sich die Mühe, diese Schichten gewissermaßen archäologisch auch hervorzuheben und zutage zu fördern. Selbstverständlich ist zu akzeptieren, dass heute eine bestimmte Wirkung von diesen Darstellungen ausgeht. Und die Frage ist nun die, wie geht man mit diesem Spannungsverhältnis um? Und da habe ich persönlich eine klare Meinung. Ich bin kein Anhänger von Entfernungen. Wir sind, glaube ich, aus dem Bildersturmzeitalter raus und sind auch keine Talibans hier. Sondern ich finde, es geht darum, diese Figuren zu kontextualisieren. Und für Personen wie Sie, die aus Indien dann kommen und mit Gästen durch die Stadt gehen, eine Möglichkeit liefern, gewissermaßen diese Geschichte zu erzählen und jenen, die es betrachten, dann auch eine Hintergrundinformation zu geben, was ist gewissermaßen die Bedeutungsgeschichte dieser Figur. Und ich denke, dass dann auch Missverständnisse vermieden werden können und so etwas wie eine Tiefenschärfe dann in die Diskussion reinkommt.
Payal, nachher Shobita und dann. Ja.
Also ich bin mit Ihnen einverstanden, dass Geschichte ist wichtig, aber wir wissen auch, dass es viele Sichten gibt und sehr oft der Gewinner oder die Gewinnerin manchmal schreibt die Geschichte. Und zweitens denke ich, es gibt verschiedene Wege, wie man die Geschichte erzählen kann oder die Verantwortung übernehmen können. Also weil wenn ich nach Deutschland schaue, natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, das war also alle in der Welt haben gedacht, jedes Statue für Hitler und Nazis und für was sie stehen, ist entfernt worden, oder? Und die haben interessante Wege gefunden, die Verantwortung zu übernehmen für die Geschichte und die Geschichte zu erzählen. Die KZs sind in Dachau, ist noch immer da, aber es ist jetzt eine Erinnerung an die Opfer und es erzählt die Geschichte. Und ich sage einfach, wenn es geht darum, dass etwas verehrt wird, die nicht mehr nach unseren heutigen moralischen Wahrnehmung verehrt werden, nicht verehrt werden sollen, dann soll es gehen. Und als jemand, der, es ist ein europäisches Ding zu denken, dass die Städte sich nicht ändern. Bern hat sich so oft geändert und ich liebe das, alte Fotos von Bombay anzuschauen. Es hat vor 100 Jahren ganz anders ausgesehen und es ist genauso, wenn man Rom anschaut und so weiter und so weiter. Und von dem her zu sagen, wir nehmen Sachen nicht weg, weil die da sind, das macht einfach keinen Sinn und wir hatten überhaupt kein Problem als in Irak, dass das große Statue von Saddam Hussein ist entfernt worden. Und man kann es an einen anderen Ort, in Delhi, wahrscheinlich weißt du davon, es gibt einen Park am Stadtrand, wo die alten Statuen von Briten sind einfach da. Aber da, einfach in der Mitte der Stadt und zu sagen, das ist wichtig und das hat ein positives Wert, das finde ich schon problematisch.
Liegt das Problem, nur eine kleine Zwischenfrage hier, um das nochmal klar zu machen, mit dem Begriff der Aneignung und der Anerkennung. Liegt das Problem nicht hier darin, dass eben diese Figur des Mohren von jemandem sich angeeignet wurde und die Personen, sage ich mal, diese Gruppierung, diese Königshäuser, diese Familien, die sich das angeeignet haben, die haben ja eine bestimmte Machtposition und sicher auch ein bestimmtes Verhältnis zu dieser Figur entwickelt. Also in dieser Figur manifestiert sich ja, um das jetzt hier noch anzuhängen an das, was Jovita Dopinto Santos gesagt hat, nicht nur eine historische Genealogie, sondern auch eine Genealogie der Macht. Und könnte man nicht darin auch ein Problem sehen, dass hier eine Figur angeeignet wurde, ich sage jetzt mal ein bisschen plump, ohne dass die Gegenfigur die gleiche Möglichkeit gehabt hätte, historisch.
Aber diese Aneignungen finden ja weit, weit, weit vor dem kolonialen Zeitalter statt. Das muss man doch berücksichtigen.
Aber es behauptet auch niemand, dass es keinen Rassismus gegeben hätte vor der kolonialen Zeitrechnung, oder? Also wenn wir Herodot lesen, wie Herodot über die Afrikaner schreibt, dann...
Ja gut, es gibt seitdem es Menschen gibt, gibt es einen despektierlichen Blick bestimmter Menschen auf andere Gruppen. Das ist eine anthropologische Konstante, ja. Das ist sehr bedauerlich, aber ist so. Aber wir reden ja jetzt vom heiligen Mauritius.
Genau.
Ja. Das bin ich nicht sicher, dass wir das tun. Also ich spreche nicht vom heiligen Mauritius, sondern ich spreche von einer bestimmten Form von Ikonografie, die in öffentlichen Räumen steht, von Institutionen, die irgendwie eben nicht einfach irgendwelche Institutionen sind, sondern auch verschränkt sind mit einem Staat, der sich als demokratischer Staat versteht, der aber auch eine Geschichte hat, die immer wieder bagatellisiert wird und als kleines Missverständnis doch irgendwie 500 Jahre Europa mitgeprägt hat. Ja, das wird zu einer kleinen Missverständnisbagatelle, die wir dann irgendwie dem subsumieren müssen, dass es ja diese Zunft gibt, die irgendwie gar keine schlechten Intentionen hat. Das ist nicht meine, mich interessiert nicht wirklich die Intention der Zunft, sondern mich interessiert die Bagatellisierung von einer jahrhundertlangen Entmenschlichung, von einer jahrhundertlangen Ausbeutungsgeschichte, die Bern, die die Schweiz verbindet mit einer globalen Geschichte, bei der wir Teil davon sind, die irgendwie in jeglichen regionalen Abhandlungen, die wir immer wieder bekommen, nicht thematisiert werden, aber doch irgendwie auch Auswirkungen haben darauf, wer welche Stimme hat innerhalb dieser Gesellschaft, in der wir leben, die damit verschränkt ist, wer welche Geschichten erzählen kann, aber nicht nur wer sie erzählen kann, sondern welche Geschichten welches Gewicht bekommen, welche Geschichte als die vernünftige Geschichte erzählt wird und was irgendwie diejenigen sind, die jegliche Sachen missverstehen, die Kultur nicht kennen, die irgendwie und so weiter und so fort. Das ist alles Teil von Machthierarchien, die weder Gott gegeben noch Natur gegeben sind, sondern historisch kontingent. Darum dreht sich doch diese Auseinandersetzung und deshalb ist doch diese Beschäftigung damit, welcher Raum für wen, auf welche Art und Weise, wie begehbar ist, wichtig für heute, für die Art und Weise, wie wir heute miteinander leben möchten. Ja? Und da geht es nicht nur, da sind koloniale Denkmäler ein Teil davon, aber nochmal, weil ich mich ja eigentlich weniger mit der Endzunft beschäftigt habe, sondern mit der Stadt Neuenburg und dadurch auch festgestellt habe, dass das eben auch sehr, dass das eben auch nicht ein Sonderfall ist, sondern dass jegliche Schweizer Städte, schweizerische Gemeinden, wenn sie denn nach irgendwen ehren, dann öffentlich, dann sind das zu über 90% immer weiße Männer. Ja, also das heißt, es geht wirklich um das von mir aus auch nochmals aufzutun, ja, damit wir das nicht irgendwie auf die kulturell anderen, die es vielleicht auch nicht mehr so gibt, reduzieren müssen, sondern es geht darum, wer hat welche Stimme und welche Aussage und welche Stimme wird wie gehört. Ich glaube, das sind die Diskussionen, die mitschwingen. Und das wird diese Diskussion wird die ganze Zeit bagatellisiert, indem man so tut, als hätten alle, könnten sich dann an diesem Tisch hier treffen und auf Augenhöhe miteinander sprechen. Und das ist dann das, was zählt. Das stimmt einfach nicht, ja, sondern unabhängig davon, wer welche Meinung hat und welche Intention hat, sobald dieses Bild wieder greift, diese rassistischen Stereotype wieder greifen, wenn sich jemand bewerben möchte für eine bestimmte Stelle und dieses intentional oder nicht intentional dann diese Bilder wieder aufkommen, die ab dem 16. Jahrhundert in Europa und auch in der Schweiz mitgeprägt wurden, dann hat das eine gesellschaftliche Auswirkung. Und das hat eine Auswirkung auf unser demokratisches oder undemokratisches Miteinander zusammenleben.
Wir sind daran, das zu entbagatellisieren. Ich möchte jetzt auch in einem nächsten Schritt dann ein bisschen wegkommen, auch von diesem Bild der Zunft. Aber zuerst, Marto.
Ja, ich fand es spannend, eben das mit, was Sie gesagt haben, mit den Denkmälern, wie umzugehen und dass Sie sich eben klar äußern gegen eine Entfernung, aber ich denke, eben das Beispiel von Deutschland ist nicht schlecht, weil stellen Sie sich vor, die Mauer stünde immer noch, weil sie eben historisch relevant ist, etc. Also das ist total absurd. Und vielleicht eben auch noch betreffend der Zunft, also es gab ja die und der Aktualität von heute, wie man sich die Wirkung, also über die Ursache hat man lange gesprochen und jetzt ist es doch mal Zeit für die Wirkung. Zum Beispiel bei der Black Lives Matter Demonstration in Bern 4.000 Menschen, die sich klar solidarisierten für also gegen Polizeigewalt und für ein stärkeres Hinschauen, Zuschauen und Miteinander, wurde dann plötzlich die Statue abgedeckt, also der Zunft. Und da frage ich mich, was ist dann da die Intention? Also es ist blanke Angst, es ist eben eine Reproduktion der Rassentheorie, die immer noch herrscht. Also sprich, jetzt kommt die Community zu uns nach Bern. Was machen wir? Wir sperren das ab, großräumig. Und ja, das widerspricht sich auch mit dem, ja, wie soll ich, Verehren der Statue. Dass sobald die Leute dann von der Tür stehen und sich stark machen für etwas Gutes, dass man da plötzlich alles abdeckt und so tut, bagatellisiert und sagt, nein, nein, alles gut, weitermachen.
Ganz kurz.
Ja.
Also was mich eigentlich als Person of Color, als Frau, die erst mit 33 von Mumbai gekommen bin in der Schweiz, ist genau diese Frage von der Macht. Und für mich der ganze Diskurs von diesen Denkmälern, für mich war ganz klar, das ist eine Marktfrage, aber auch eine strukturelle Frage. Wegen dieser Geschichte, genauso wie in Indien, haben wir ein Kastensystem, das eingebaut ist in die Struktur der Gesellschaft, haben wir hier diese gleiche Situation. Und es geht darum, dass ein Teil der Gesellschaft will keinen Verlust von Macht haben und will nicht wirklich, dass die anderen sich integrieren. Und wenn ich schaue die Schweiz an und ich vergleiche das mit England oder Deutschland, jedes Land hat Probleme, aber in der Schweiz, ich sehe selten jemand im Fernsehen mit Migrationshintergrund oder ist Ausländer oder Ausländerin oder Migrantin. Ich sehe selten an Universitäten, wer sind die Professoren? Ich war an der Uni hier als Postdoktorand, Ich war die einzige nicht aus Europa, die einzige nicht weiße Person. Ich sehe das auch in den politischen Parteien. Wie kann es sein, wenn Migrantinnen sind 25% der Bevölkerung, aber wir sind nicht im Denken, vordenkerische Rollen. Und ich komme einfach zum Schluss, dass es gibt einen Teil der Gesellschaft, die nicht haben möchten, dass wir wirklich integriert sind. Weil dann müssen wir auch ein Teil des Kuchens sein.
Und damit sich das ändert, um jetzt das nochmal zurückzuführen auf unsere Diskussion, würden Sie sagen, braucht es eine neue Lektüre auch des städtischen Raums? Es braucht eine Relektüre einer Stadt wie Bern und anderer Städte als Produkt auch einer kolonialen Vergangenheit, damit wir verstehen, woher wir kommen und was wir hinter uns haben und woher all dieser Reichtum kommt, all diese Pracht, die wir hier haben. Entlang ein bisschen dieses kolonialen Stadtplans der Stadt Bern, wo ja nicht nur die Zunft zum Mohren eine Rolle spielt, sondern ganz viele andere Gebäude, die uns auch eine Geschichte erzählen. Braucht es eine Relektüre der Stadt, damit wir überhaupt die Machtstrukturen, die wir heute haben, auch verstehen können?
Wenn ich vielleicht da kurz nochmal intervenieren darf, Sie haben vorhin für mich in einer Art und Weise gesprochen, als hätten nur farbige Personen einen Migrationshintergrund, oder ich habe Sie vielleicht missverstanden. Ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir die Relationen bewahren und eine Schweizer Geschichte des Rassismus oder eine Geschichte des rassistischen Denkens und Handelns in der Schweiz so betreiben, dass wir die Relationen im Blick behalten. Mhm. Was mir beispielsweise auf diesem Stadtplan fehlt, ist eine Erinnerung an das, was ich in meiner Kindheit und Jugendzeit noch erlebt habe, wo der Rassismus massiv gegen Italienerinnen und Italiener gerichtet war. Mhm. Wenn es nach dem Zweiten Weltkrieg eine massive rassistische eine Auseinandersetzung gegeben hat, dann war es zunächst einmal die mit den sogenannten Gastarbeitern aus Italien, aus Spanien, aus Portugal. Mhm. Cinque war ein ganz übles Schimpfwort. Mhm. Und ich finde, wenn der Stadtplan von Bern nach rassismuskritischen Gesichtspunkten neu kartiert werden muss, dann ist das auch ein Teil und nicht nur die koloniale Vergangenheit, die meines Erachtens, wenn ich versuche, als Historiker so ein bisschen die Relationen zu wahren, doch einen geringeren Stellenwert hat, was nicht heißt, dass die Anliegen dieser Gruppen absolut legitim sind. Aber ich versuche so ein bisschen die Relationen zu behalten.
Aber ist das jetzt ein Gegenargument oder eigentlich einfach eine Ergänzung,
dass wir sagen müssen,
wir brauchen einen Stadtplan des Rassismus gegen spanische und italienische Migranten?
Ja. Nein, es ist also, mir nur aufgefallen.
So wie wir einen Stadtplan des Rassismus
auf den Rassismus ist auf diesem Stadtplan abgebildet.
Mardo und nachher Jovita.
Ist gut. Gut, aber wer eben auch A sagt, muss auch B sagen. Also man kann nicht bei anfangen bei der Geschichte, also auch Sie als Historiker, leider nicht, weil eben der Stand, also der Wohlstand der Schweiz und alles, was wir besitzen und haben, basiert zu einem großen Teil auf die Kolonialzeit. Und dann kann man nicht sagen, hey, das, was mal war, das zählt nicht und wir starten erst eben in den 70er Jahren mit der Schwarzenbach-Initiative und allem Möglichen. Also man muss das ganze Spektrum anschauen und das ist das, was gewesen ist. Und ich würde nicht sagen, dass wir eine koloniale Vergangenheit haben, sondern wir sind am Ende der kolonialen Zeit, weil die Figuren und Statuen sind immer noch da. Also die Geranen sind auch immer noch da. Und das ist jetzt der erste Anfang mit dem Stadtplan. Und ja, jetzt haben wir viel Arbeit zu machen. Also das wäre mehr mein Appell, anstatt irgendwie versuchen, das eine gegen das andere zu werten, weil das eine eben die Zeit der Gastarbeiter, der sozusagen Schrankkinder, die auch momentan aufgearbeitet wird, irgendwie höher zu stellen oder tiefer zu stellen, das liegt nicht in unserer Deutungshoheit, finde ich.
Luika?
Also die Stadtkarte ist Koloniales Bern, glaube ich, benannt. Und ich glaube, das ist auch das Thema, womit sie sich auseinandersetzt. Und zum Thema Rassismus bin ich völlig einig. Ja, also gerade wenn man sich auch nochmals anschaut, mit welchen Rhetoriken und mit welchen Techniken Italienerinnen damals in der Schweiz verandert wurden, dann sind das alles Mechanismen und Werkzeuge gewesen, die schon lange vorher im Angebot standen. Und der Unterschied ist vielleicht, dass man eben diesen anderen Teil der Geschichte eben so wenig auch behandelt hat. Und zwar, wenn ich an Völkerschauen denke, wo die Schweiz eines der beliebtesten Orte war und Durchgangsorte für so viele Völkerschauen, die durch ganz Europa gereist sind, genau um dieses Bild zu popularisieren, nämlich von der Minderwertigkeit von nicht weißen Menschen von außerhalb von Europa. Ja, die sind auch nach Italien gereist und die sind auch nach Portugal und auch nach Spanien gereist, wie mein Vater, als er in den 60er Jahren in der Schweiz gelebt hat, sehr wohl miterlebt hat, ja, auch in Bezug zu. Das heißt, es gibt da eine bestimmte Form von einem kolonialen Rassismus, wo eben die Schweiz erst Teil macht auch dieser europäischen Konstruktion und das dann gleich wieder irgendwie klein zu machen und zu denken, dass das keine Rolle gespielt hat, ist natürlich auch einfach, wenn man halt ein sehr nationales Bild halt auch hat von dieser Geschichte, ja. Also diese das sind große Auswirkungen gewesen für Plantagenökonomien, für die Menschen, die versklavt wurden, waren die Auswirkungen von Rassismus, von Kolonialismus, von den verschiedenen Söldnerinnen und Söldnern, die aus der Schweiz in diese Regionen gegangen sind und diese Menschen unterworfen haben, horrend. Und diese Nachfahren von ganz vielen dieser Menschen sind seit 1, 2, 3, 4, 5 Generationen in der Schweiz. Und sie sagen, meine Geschichte ist verbunden mit dieser Geschichte und sie hat, und das ist keine Bagatelle, das hat eine Auswirkung darauf, wie ich mich heute hier bewege. Und es geht nicht darum um ein Viertel, sondern wenn wir daran denken, wie viele Menschen Migrationshintergrund haben, die jetzt unter 18 Jahre alt sind, dann ist das über die Hälfte. Ja, also es ist eine wichtige, und das sage ich nicht, um zu sagen, dass wir uns nicht mit der sogenannten Gastarbeiterzeit in der Schweiz beschäftigen müssen, sondern wir müssen uns überlegen, wie hängen diese beiden Geschichten miteinander zusammen? Was sind die Arten und Weisen, die es ermöglicht haben, bestimmte Menschen auf diese Art und Weise, welche Techniken des Veranderns, des körperlichen Veranderns wurden da übernommen aus einer noch viel älteren Geschichte der Schweiz, die offensichtlich immer noch bereitstand und wieder aufgegriffen werden konnte?
Also halten wir fest, wir stehen an einem neuen Zeitpunkt der Geschichte, wo eben eine andere Generation mit einem anderen Hintergrund hier einen anderen Blick nicht nur auf ein Symbol oder auf ein einzelnes Denkmal wirft, sondern auf einen ganzen städtischen Raum. Und natürlich auch auf eine Gesellschaft. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, was passiert jetzt? Oder? Was heißt das jetzt, wenn wir so einen kolonial bezogenen Stadtplan haben und diese Stadt sich plötzlich anders lesen lässt? Was heißt das für unser Geschichtsverständnis und was passiert jetzt damit? Was geschieht mit dem Selbstverständnis einer Stadt wie Bern? Das ist ja, glaube ich, die entscheidende Frage.
Ich glaube, dass eben das. Oli? Excuse. Ich glaube, es ist mehr das Ego, das jetzt irgendwie zurückgeschraubt werden muss und man es einfach mal anerkennen muss. Dass eine Stadt wie Bern hinsteht und sagt: Ja, wir haben das, wir räumen jetzt auf, wir gehen das dem allen an. Dass sie als gutes Beispiel vorangehen und Institutionen wie zum Beispiel die Polizei und andere dann folgen oder alles gleichzeitig am besten, weil es ist eben ein Fakt, dass es die koloniale Vergangenheit gibt und dass Denkmäler immer noch da sind und jetzt muss man einfach handeln. Also sorry. Also.
Aber Sie sagen jetzt Anerkennung. Ich glaube, wir kommen wieder auf diesen eingangs verwendeten Begriff zurück. Was heißt Anerkennung?
Ich würde sagen, in diesem Sinn, also Anerkennung kann nur gut sein, oder? In dem Sinn, dass eigentlich, ich denke auch, es ist positiv, Und es ist eine Anerkennung, dass die Geschichte, die wir uns erzählt haben, und alle Gewinner machen das, ist nicht die echte Geschichte. Und es gibt andere Teile zu dieser Geschichte, die wir nie angeschaut haben. Und jetzt haben wir die Chance. Und wenn man dann die Wahrheit sieht, oder ich denke, es ist immer schwierig in Geschichte, was es war und aus welcher Sicht und so. Aber wenn man das macht, dann kann man sagen, okay, jetzt, wie sollen wir handeln? Weil ich bin nicht jemand, der sagen würde, oh, jede Statue einfach entfernen und so. Ich denke, es gibt nicht ein Einzelrezept. Man muss eben diesen Kontext haben und verstehen und auch verstehen, wie wir uns weiterentwickelt haben als eine Gesellschaft, oder? Und von dem her, Anerkennung ist immer gut. Warum gehen wir dann in Therapie und machen Therapie, oder? Ich meine, es ist das Gleiche.
Es gibt ja auch durchaus symbolische Schritte, die gemacht wurden. Beispiel Neuenburg, wo ein ganzer Platz umbenannt wurde.
Ja, wir haben jetzt in der Schweiz einen Platz, der einer nicht weißen Person gewidmet ist, also in der gesamten Schweiz. Aber ja, es ist ein wichtiger Schritt. vor allem, weil es eine Geschichte war, die eben sehr lange auch vergessen gegangen ist, nämlich dass die Schweiz eine unter den ersten Nationalrätinnen eine schwarze Nationalrätin hatte. Die hat jetzt 40 Jahre später ist sie jetzt auch irgendwo in der Öffentlichkeit verankert. Das ist ein wesentlicher Schritt und stattdessen wurde eine Person an einem Ort, sie hat noch weitere Denkmäler, nicht nur in der Schweiz, aber auch in der Schweiz, entfernt Louis Agassiz, der eben ein Rassentheoretiker unter anderem war.
Glaziologe und Rassentheoretiker.
Genau.
Also ich, nur um das kurz zu sagen, Sie haben gesagt, Städte verändern sich, Geschichten über Städte verändern sich, Zuschreibung von Orten verändern sich in Bombay, in New York,
überall.
Also das heißt, es besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Umbenennung, der Transformation, der anderen Formen von Anerkennung, wenn wir anerkennen, dass Menschen, die bis jetzt Objekt der Geschichte waren, plötzlich hier bei uns zu starken und mächtigen Subjekten geworden sind. Mhm.
Das geschieht ja auch schon eine ganze Weile. Ne? Ich meine, die Tatsache, dass man diesen Stadtplan so hat überhaupt kreieren können, der basiert ja darauf, dass es durchaus schon von der Geschichtsforschung aus sehr gute Forschung gibt. Ich habe selber eine transnationale Schweizer Geschichte geschrieben. Ich weiß, wovon ich spreche. Also die Schweizer Nationalgeschichte ist dabei, sich mächtig zu erneuern und der Tatsache Rechnung zu tragen, dass das, was in diesem Land geschieht und was mit diesem Land geschehen ist, dass das zu einem wesentlichen Teil immer auch durch Einflüsse von außen geprägt worden ist. Das ist ein europäisches Umfeld und ist ein globales Umfeld. Und da wird seit 20, 25 Jahren darüber gearbeitet. Und das zeigt die Tatsache, dass die Geschichtsforschung, die Geschichtswissenschaft nicht im luftleeren Raum operiert, sondern Beispiel Gender, Frauengeschichte, Beispiel Geschichte der Arbeiterbewegung, Beispiel Geschichte der Migration. Unsere Fragen resultieren immer aus gegenwärtigen Problemsituationen. Und das ist genau jetzt auch im Umgang mit dem Rassismus- und Kolonialismus-Thema der Fall. Da geschieht schon einiges.
Mir kam gerade der Spruch von James Baldwin in den Sinn, eben wie viel Zeit muss dann noch vergehen? Also eben Thilo Frey war schon von Ewigkeiten da und luftleerer Raum, also das ist ein spannendes Wort, weil bis jetzt waren wir im luftleeren Raum und jetzt nach all dieser Zeit gibt es eben den ersten Platz und da frage ich mich einfach, wie viel Zeit braucht es denn noch, um nicht irgendwie die Geschichte aufzuarbeiten, sich zusammenzusetzen und zu schauen eben, hey, sind wir repräsentativ und vor allem die Frage stellen, selber auch genug selbstkritisch sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also, ja, in diese Rolle. Also einerseits die Zeit, man kann sagen, ja, es geht was, aber eben seit x Generationen ging fast nichts. Also ein Minimum.
Ja. Zu langsam, zu zögerlich? Ist das der Punkt?
Ich glaube, es ist.
Oder ist es noch immer strukturelle Abwehr,
genau, die also wir hier spüren? Also ich würde behaupten, es ist ja auch eine politische Frage. Ja. Also das eine ist Geschichts.
Sie entschuldigen, wir kommen jetzt in den Bereich der Politik.
Das eine ist ja Geschichtsforschung und auch innerhalb der Geschichtsforschung gibt es Politik. Ja, also beispielsweise, dass die Geschichte von Thilo Frey jetzt an diesem Ort ist, wo sie ist, hat damit zu tun, dass unter anderem ich Forschung zu ihr betrieben habe, weil das vorher lange Zeit nicht gab. Es hat aber auch damit zu tun, dass verschiedene schwarze Organisationen bei ihrem Versterben nach 10 Jahren darauf insistiert haben, dass dieser Ort, dass man sich mit Thilo Frey auch in Neuenburg zu beschäftigen beginnt. Und dieser Person, die ja zuerst Zeit haben musste, um vergessen zu gehen, um dann wieder erinnert zu werden, dann wieder erinnert wurde. Und das sind politische Fragen, die da mit einer Rolle spielen. Das eine ist Erinnern und das andere ist und das ist natürlich verschränkt damit, welche Erinnerungspolitik man führt, wer irgendwie da welche Stimme hat und wem wie zugehört wird und wer wie mit für eine vielstimmige Erinnerung überhaupt mitgedacht wird. Ich glaube, es geht ja.
Also aber das ist eine politische Frage. Entschuldigung. Da stellt sich ja immer die Frage, wer spricht und wer darf sprechen, in welcher Funktion. Und da sind wir noch bei der anderen großen politischen Frage, nämlich wer in diesem Land überhaupt an den politischen Prozessen teilhaben kann.
Und genau. Wer hört zu? Ich glaube, wer zuhört, ist auch wichtig.
Ja. Entschuldigung, ja, habe ich vergessen. Es braucht immer ein Gegenüber. Ja.
Genau, eben bei der Politikfrage ist Neuenburg sehr spannend. Einfach geschichtlich gesehen, eben es gibt ja den Platz, der Depuri, die große Figur, ein Wohltäter ohne Kinder, hat 600 Millionen Franken gespendet und jetzt gibt es politische Interventionen und es gibt Leute, die sich wehren und das hat eben die Machtstruktur einfach auch eine große Rolle. Also eben wer spricht, wer hat die Macht zu sagen Nein, wer hat die Macht zu sagen, eben das Thema zählt und das eher weniger, weil eben die Aufarbeitung der Geschichte ist immer, also sei es jetzt die Familiengeschichte oder also im privaten Umfeld, ist immer schwierig und sie soll auch nicht einfach sein. Und dann muss man vielleicht einfach von seinem Ego zurücktreten und mal zuhören, lernen zuzuhören. Vor allem Leute, die Erfahrung in diesem Bereich haben oder eine Geschichte in diesem Bereich haben, weil schlussendlich kann man mehr voneinander lernen, als wenn man sich bekämpft.
Ja, ich denke, wenn wir möchten denken, dass unsere Gesellschaft ist, dass wir aufgeklärt sind, dann ist es natürlich viel zu langsam, oder? Sind wir viel zu weit entfernt. Nicht nur in der Schweiz. Also ich kann von Indien, ich kann von USA reden, von wo wir sein sollten, wenn wir reden von Gleichheit. Auf der anderen Seite, ich verdiene mein tägliches Brot, ich mache Kampagnenberatung für internationale NGOs. Es geht um Macht, oder? Und es geht darum, dass man muss die Mächtigen zwingen, Macht zu teilen und wir machen das nur, indem dass es immer mehr von uns gibt, die sagen, es muss anders sein und es wird anders sein und deswegen wir müssen leider dranbleiben, weil es gibt Leute, die einfach so festhalten an was alt veraltet ist. Auf der anderen Seite, ich denke auch, wie wir das machen, kann auch dann dazu heißen, hey, wir sind offen, sitzen wir zusammen. Aber dann müssen wir wirklich auf Augenhöhe sein, oder? Weil wir möchten nicht, unser Ziel ist nicht, euch klein zu machen. Es ist einfach, dass wir gleichgestellt sind.
Das wäre jetzt schon ein Schlusswort, aber es ist noch nicht zu Ende, weil ich habe noch eine Abschlussfrage an Sie alle, bevor ich zu Ihnen öffne. Und die lautet eigentlich jetzt ganz pragmatisch, doch, wenn wir wieder zurückkommen auf die Denkmäler und nachdem wir gesagt haben, Denkmäler sind auch Ausdruck einer bestimmten Machtposition, was machen wir jetzt damit? Ich habe heute das Bild einer Demonstrantin gesehen, die Alfred Escher rot besprayt. Sie haben gesagt, es wurden Denkmäler auch schon entfernt, gewaltsam entfernt. Die eine Statue zu Mohren wurde mit einem Schild, mit einem erläuternden Schild ausgestattet. Was tun wir? Ich beginne bei Ihnen, Jovita dos Santos Pinto.
Also
kurze Antwort.
Wir
brauchen hier konkrete Vorschläge.
Es ist eine politische Diskussion, was damit geschieht. Ich glaube, wenn wir sie demokratisch führen möchten, müssen wir uns überlegen, welche Stimme hat welches Gewicht innerhalb dieser Diskussion. Und dann gibt es eine Reihe von verschiedenen Arten und Weisen, wie mit diesen Denkmälern umgegangen wird. Das heißt, auch wenn sie an bestimmten Orten wegkommen, muss es noch nicht unbedingt heißen, dass sie ganz verschwinden, sondern es heißt vielleicht einfach, dass sie wie im Museum in Berlin in ein Museum gelangen, das sich eben mit Denkmälern beschäftigt. Ja, wo man sich eben damit beschäftigen kann, wie kommt es, dass man gewisse Männer im 19. und 18. und 20. Jahrhundert als gesamtheitliche, heroische und überragende Menschen abgefeiert hat. Und dann tut man das nicht einfach verschwinden lassen und es verschwindet auch nicht alles, sondern man kriegt eine Möglichkeit, sich anders damit zu beschäftigen. Und da gibt es eine Reihe und eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie das möglich ist. Aber dafür muss man zuerst anerkennen, dass eben koloniale Bilder nicht nur vergangen sind, sondern sie sind nicht nur da, sondern sie haben auch heute noch eine Wirkmacht. Und das ist der erste Schritt für die politische Diskussion.
André Hollenstein.
Man lässt sie stehen, weil sie Zeitzeugen sind einer bestimmten Vergangenheit und unternimmt einen riesen geschichtspädagogischen Effort, um den heutigen Betrachtern die Geschichte dieser Artefakte vor Augen zu führen. Und dadurch auch in einem aufklärerischen Sinn darauf hinzuweisen, dass Wahrheiten, die heute gelten, früher nicht diesen Geltungsgrund hatten und umgekehrt. Also insofern auch eine Anleitung zum historischen Denken, ein historisches Denken, das anerkennt, dass Normensysteme, Wertehorizonte sich mit der Zeit verändern.
Ich denke, ein Komitee muss verschiedene Akteuren dabei haben. Man muss überlegen, wer, aber ich denke, Gewicht soll schon legen bei denen, die verletzt sind. Ich glaube, es ist wichtig, auch Leute, Fachpersonen wie Historikerinnen und Leute, die mit Denkmälerschutz oder was weiß ich machen. Und dann man schaut das an. Und ich denke auch, dass es kann nicht sein, dass es ist einfach ein One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Muss man schauen. Und ich denke, es muss auch wichtig sein, dass man die historische Verantwortung nicht vergisst.
Danke. Madhusche Kambegele.
Ich muss, bei gewissen Punkten muss ich widersprechen, weil eben eine sofortige Lösung finde ich nicht gut. Also das bringt nichts. Irgendwie jetzt in den Wunsch zu haben, jetzt kommt eine Lösung, die alle fittet, ist eine Illusion, weil es braucht Zeit. Es ist eine unangenehme Diskussion, diese muss man jetzt einfach austragen. Man muss nicht auf ein schnelles Ende hoffen, weil das wird wahrscheinlich nicht kommen. Bezüglich eben, dass die Geschichte keinen Einfluss hat auf heute oder heute keinen Einfluss hat auf die Geschichte, ist ein bisschen schwierig, weil die Rassentheorie lebt heute noch mit der Geschichte mit und lebt noch mit den Denkmälern, mit der Geranien und alles. Also erster Schritt ist Anerkennung und das ist das Minimum, das die Leute, die zum Beispiel auf dem Bundesplatz waren, wollen. Nicht mehr, sondern mal klaren Tisch und das Minimum. Und ab da können wir schauen, was wir zusammen wollen.
Den Verdacht habe ich auch, dass wir hier wirklich am Anfang einer Geschichte stehen und dass da noch sehr viel Arbeit auf uns wartet. Erstmal ganz herzlichen Dank, Jovita dos Santos Pinto, André Hollenstein, Mardoshe Kabengele und Maya Tarek. Aber das ist ja weder das Ende der Geschichte noch irgendwas, sondern Sie sind ja hier als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Sie sind hier, um mitzudiskutieren, und dazu möchte ich Sie jetzt auch ganz herzlich auffordern.
Memleket. Memleket ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Ur Gültekin und Christoph Keller, zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.